Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich mega, habt ihr auf den Link geklickt und euch somit dazu entschieden, die Übersetzung vom Interview mit der Maud Barlow anzuhören. Glaubt mir, es war eine gute Entscheidung und ihr werdet es nicht bereuen. Die Übersetzungen sind auf Hochdeutsch. Ihr werdet wie das richtige Interview noch einmal hören. Die Laura hat die Fragen von mir übernommen und ich werde dann die Antworten, die Maud Barlow gegeben hat, mit meiner Stimme einfach ins Hochdeutsche übersetzen. Darum wünsche ich euch jetzt ganz viel Spass bei diesem Interview und lasst die Worte auf euch wirken. Am Mikrofon für euch ist Sarah.
Maud Barlow, geboren 1947, ist eine kanadische Autorin und Aktivistin. Sie ist Gründungsmitglied der kanadischen Bürgerrechtsorganisation Council of Canadians und dem Blue Planet Project, welches sich international für Wassergerechtigkeit einsetzt. Sie war auch Beraterin des 63. Präsidenten der Generalversammlung der Vereinigten Nationen in Wasserfragen und spielte eine wichtige Rolle in der Kampagne für die Anerkennung von Wasser als Menschenrecht durch die UN im Jahr 2010. In ihrem unermüdlichen Einsatz für die Förderung von Wasser als Menschenrecht, öffentliches Gut und Teil vom globalen Gemeindewesen folgt sie dem Grundsatz «Wasser ist Leben». Darüber hinaus sind Maud Barlows Vision und Engagement ausschlaggebend für die Entwicklung der Blue Community-Bewegung, welche vor gut 10 Jahren in Kanada gestartet ist. Inzwischen gibt es weltweit eine wachsende Zahl von Blue Communities, Städte, Gemeinde, Kirchen und Universitäten, welche sich zu wichtigen Wasserprinzipien bekennen. Die nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, die Anerkennung von Wasser als öffentliches Gut, die Wasserversorgung und die Abwasserversorgung durch die öffentliche Hand, der Zugang von sauberem Wasser als Menschenrecht und die Verwendung von Leitungswasser anstatt von Wasserflaschen. Die Universität Zürich ist im Mai 2022 anlässlich einer Veranstaltung mit Maud Barlow offiziell ein Mitglied der Blue Community Bewegung geworden. Guten Tag, Frau Barlow. Wenn ich das alles über Sie lese, kann ich Ihnen nur gratulieren. Sie haben etwas Beeindruckendes geschaffen.
Nun, das ist schön gesagt. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Was war der Ausgangspunkt, um Aktivistin zu werden?
Wissen Sie, ich lernte als Kind mit meinem morgendlichen Frühstück über Aktivismus. Mein Vater war ein sehr engagierter Aktivist für soziale Gerechtigkeit. Tatsächlich führte mein Vater den Kampf gegen die Todesstrafe und den Kampf für Gerechtigkeit für indigene Völker an. So wurde mir als junger Mensch beigebracht, dass man das Glück hat, an einem Ort zu leben, an dem man die Freiheit hat, seine Meinung zu äußern und sich nicht von der Fürsorge einschüchtern zu lassen, dass man die Verantwortung hat, etwas zurückzugeben. Ich war also schon als Kind und während meiner Jugend sehr politikbewusst. In meinen 20ern und 30ern habe ich mich dann in der Frauenbewegung engagiert.
Mit der Gründung der Blue Community haben Sie das UN-Menschenrecht Wasser für alle umgesetzt. Warum ist es für Sie so wichtig, sich für das Recht auf Wasser für alle einzusetzen?
Nun, es ist wirklich wichtig, dass wir die doppelte Krise rund um das Wasser in unserer Welt verstehen. Die eine ist ökologisch, das heißt, wir zerstören das finale Wasser, vor allem das Erbe, das der Mensch auf der Erde hinterlassen hat, auf wirklich erschreckende Weise. Wir verschmutzen es, wir stauen es auf, wir entziehen dem Grundwasser zu viel Wasser, als ob das ewig so weitergehen würde. Denn wir haben ja alle in der Schule gelernt, das Wasser geht nirgendwo hin. Es gibt so viel Wasser auf dem Planeten, mach dir keine Sorge darüber. Es hat sich herausgestellt, dass das nicht stimmt. Die Nachfrage nach Wasser übersteigt bei weitem den Bedarf und so haben wir eine ökologische Krise. Gleichzeitig haben wir auch eine menschliche Krise und das liegt daran, dass wir immer noch eine tiefe Ungleichheit in unserer Welt haben, innerhalb von Ländern und zwischen Ländern und zwischen Gruppen und Menschen und so weiter. So wissen wir, dass heute jeden Tag ein Viertel der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat und wir wissen, dass jeden Tag die Hälfte der Weltbevölkerung keine sauberen hygienischen Verhältnisse hat. Als wir alle vor 3,5 Jahren über Covid-19 lernten, wurde uns gesagt, dass wir unsere Hände mit Seife und warmem Wasser waschen sollen. Etwas, das uns daran erinnern sollte, dass die Hälfte der Bevölkerung keinen Platz hat, um das zu tun. Es ist also sehr, sehr dringlich. Gemessen an der Zahl der betroffenen Menschen würde ich sagen, dass der Mangel an Zugang zum Wasser die größte Menschenrechtsverletzung unserer Zeit ist. Und deshalb müssen wir uns mit diesen Themen, dem Schutz und der Zerstörung von Wasser und dem Wasserschutz eingehend befassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Vereinigten Nationen das Menschenrecht auf Wasser anerkennen. Es ist keine Frage der Wohltätigkeit, es ist kein Bedürfnis, das von irgendeiner Gruppe für viel Geld befriedigt werden kann. Es ist ein Menschenrecht. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit und es ist furchtbar wichtig, es auch so zu sehen.
Was hat Sie dazu inspiriert, sich für die Wasserrechte einzusetzen und wie hat Ihre Reise Ihr Verständnis für dieses wichtige Thema geprägt?
Das ist eine großartige Frage. Es waren wirklich zwei Bereiche in meinem Leben. Ich habe sehr viel in der Frauenbewegung hier in Kanada gearbeitet und festgestellt, dass eines der Hauptprobleme auf internationaler Ebene, einschließlich der Gewalt gegen Frauen, der fehlende Zugang zu Wasser ist. Frauen müssen jeden Tag kilometerweit gehen, um an Wasser zu gelangen. So wurde mir klar, dass der Wassermangel auch in vielen anderen Ländern ein Frauenthema ist, vor allem in Ländern, in denen es keinen Zugang zu Wasser gibt. Ein anderes Mal beobachtete ich, wie in meinem Land und in anderen Ländern die Weltbank und andere Unternehmen über Wasser als Wirtschaftsgut zu sprechen begannen und ich begann, die Privatisierung und Kommodifizierung von Wasser zu sehen. Große Konzerne traten auf den Plan, manchmal auch mit der Unterstützung der Weltbank, und sagten, wenn ihr Wasserdienstleistungen finanzieren wollt, müsst ihr euch an private, gewinnorientierte Unternehmen wenden. Wir waren sehr dagegen. So wurde mir klar, dass Wasser nicht nur ein wichtiges Menschenrecht für die Frauen ist, sondern dass die großen Kooperationen das verstanden haben, bevor viele von uns das in einer Welt taten, in der Zugang zu Wasser dezentralisiert ist und derjenige, der das Wasser kontrolliert, die Kontrolle hat. Also schlug ich Alarm und begann zu recherchieren, wem das Wasser gehört und wer die Entscheidungen rund um das Wasser trifft. Wir alle denken, es kommt aus dem Wasserhahn oder der Pumpe oder was auch immer. Aber in Wirklichkeit gibt es politische Entscheidungen darüber, wer Zugang zu Wasser hat und wer nicht. Und ich war entschlossen, das herauszufinden. Dabei bin ich um die ganze Welt gereist und habe dabei geholfen, eine internationale Bewegung für Wassergerechtigkeit aufzubauen, die für Wasser- und Abwasserentsorgung für alle kämpft.
Vor langer Zeit war Kanada eines der wasserreichsten Länder der Welt. Wie sieht das heute aus?
Blue Community ist ein wunderbares Projekt, bei dem die Gemeinden versprechen, Wasser nicht zu privatisieren und das Menschenrecht auf Wasser zu schützen. Denn Wasser ist ein öffentliches Gut. Wir haben diese Initiative in unserem Land ins Leben gerufen, weil wir damals eine Regierung hatten, die die Privatisierung von Wasserdienstleistungen förderte und wir wollten, dass die Gemeinden Nein dazu sagen. Und dies passiert nun in anderen Teilen Europas und auch Teilen Amerikas. Ich habe einen Traum, dass die Welt eines Tages blau wird. Eine Stadt, eine Gemeinde, ein Dorf, eine Schule, eine Person nacheinander wird anfangen, blau zu denken. Natürlich gibt es viele Teile in der Welt, in denen es viel schlimmer ist. In Indien, in Teilen Chinas, im Nahen Osten und in 22 Ländern Afrikas gibt es eine Krise der Wasserverfügbarkeit, nicht nur eine menschliche Krise. Aber der fehlende Zugang zu Wasser ist jetzt hier. Und wir neigen dazu zu denken, dass es in einigen Ländern wie Kanada oder der Schweiz oder Deutschland so viel Wasser gibt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und das ist falsch. Jeder muss verstehen, dass die Wasserkrise eine globale Krise ist. Wenn viele Menschen ihre Länder als Migranten verlassen, um einen anderen Ort zum Leben zu finden, einen sichereren Ort zum Leben, dann ist es nicht nur ein Gewaltenkonflikt, vor dem sie fliehen, sondern auch, weil es kein Wasser mehr gibt, sodass sie auch kein Essen mehr kochen können und deshalb hungrig sind. Das Wasserproblem ist also ein globales Problem. In meinem Land haben wir Wasser als völlig selbstverständlich angesehen und wir müssen viele Jahre vorausdenken, wie es sein wird, wenn wir das Grundwasser überstrapazieren und übernutzen und uns nicht darum kümmern. Und in der Schweiz, wie Sie wissen, ist das große Problem der schmelzende Gletscher. Im Moment gilt die Schweiz als der Wasserturm Europas. Aber die Vorstellung, dass das für immer so bleiben wird, müssen wir uns wirklich aus dem Kopf schlagen. Wir müssen wirklich anfangen, darüber nachzudenken, wie es sein wird, wenn diese Gletscher schmelzen und das Wasser nicht mehr da ist. Oder zumindest nicht mehr in dieser Menge vorhanden sein wird. Wir müssen beständig und bewusst sein, ich nenne es Blaudenken, und das gilt nicht nur für einige Teile der Welt, sondern für alle.
Wie gehen Sie als Aktivistin an Regierungen und Unternehmen heran, um sinnvolle Veränderungen in der Wasserpolitik zu erreichen?
Wir brauchen gute Gesetze. Martin Luther King, ein großartiger Bürgerrechtsführer in den Vereinigten Staaten, sagte: Gesetze können das Herz nicht ändern, aber sie können die Herzlosen zügeln. Ein Unternehmen, welches sich um die Umwelt kümmert und ihre Mitarbeiter anständig bezahlt, schützt die Umwelt. Dieses Unternehmen wird aber nicht in der Lage sein, mit dem Unternehmen neben ihnen zu konkurrieren, die sich nicht darum kümmern, die Umwelt verschmutzen und so weiter. Aber wenn man Gesetze hat, an die sich beide halten müssen, dann konkurrieren sie auf einer Ebene, die Umwelt schützen. Wir brauchen also gute Gesetze. Wir brauchen sie auf kommunaler Ebene, wir brauchen sie auf Ebene der Prävention, wir brauchen sie auf nationaler Ebene und wir brauchen sie auf internationaler Ebene. Das ist der Grund, warum internationale Gerichte nicht nur über den Klimawandel, sondern auch über die biologische Vielfalt und das Plastikproblem, das um uns herum zu explodieren droht, international entschieden werden. Es muss sowohl international als auch auf lokaler Ebene geschehen. Ich glaube fest an gute Regierungen. Es gibt einen Platz für den privaten Sektor, einen sehr wichtigen Platz, wenn es darum geht, den Grundstein zu legen, die Infrastruktur zu erreichen und eine Alternative mit guten Technologien zum Schutz des Wassers zu entwickeln. Aber die Entscheidungen darüber, wer Zugang zu Wasser hat, sollte demokratisch in öffentlicher Hand getroffen werden und nicht aus Profitgründen. Ich neige daher nicht unbedingt dazu, mit Kooperationen zu arbeiten, sondern eher mit Gruppen, die die Regierung dazu bringen, gute Gesetze zu erlassen, sodass alle privaten Unternehmen und die Regierung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung mit vernünftigen Einheiten arbeiten müssen. Im Bewusstsein, dass der Planet Erde und das Wasser geschützt werden muss.
In Ihrem Buch «Wem gehört das Wasser eigentlich?» sprechen Sie über die Privatisierung von Wasser. Wie können Gemeinden und Regierungen zusammenarbeiten, um die Kommerzialisierung dieser essentiellen Ressource zu verhindern?
Wir hoffen wirklich, dass die Regierungen und Gemeinden auf der ganzen Welt einfach Nein sagen zur Privatisierung. Und in der Tat sind wir dabei, diesen Kampf zu gewinnen. Es gibt fast 350 Städte auf der ganzen Welt, die Privatisierung der Wasserversorgung ausprobiert haben und erkannt haben, dass es ein Fehler war und die Wasserwirtschaft wieder in die öffentliche Hand zurückgeholt haben. Paris ist ein Beispiel dafür, dass viele französische Städte ihre Wasserversorgung in die Hände von Unternehmen gegeben haben und sie ihr Wasser zurückerhalten haben. Berlin ist eine weitere große Stadt, die ihr Wasser an ein privates Unternehmen verkauft hat. Der Preis für das Wasser stieg ins Unermessliche. Die Qualität war schlecht und die Bürger waren sehr unzufrieden mit der Situation, sodass sie ein Referendum abhielten und dafür abstimmten, ihr Wasser wieder in öffentliche Hand zu geben. Das ist also ein Beispiel dafür, dass die örtliche Bevölkerung Veränderungen fordern und ihre lokale Regierung dazu brachten, sie umzusetzen. Und Berlin wurde dann eine Blue Community, die versprach, nie wieder zu privatisieren. Man kann dies also auf kommunaler, aber auch auf nationaler Ebene tun und sagen, nein, wir sind nicht privatisiert, sondern wir verpflichten uns zu Wasser als Menschenrecht, das alle Länder der UNO inzwischen übernommen haben. Unser Engagement für Wasser und sanitäre Einrichtungen als Menschenrecht ist eine staatliche Aufgabe, die man nicht an eine gemeinnützige Organisation abgeben darf. Deshalb müssen wir die Privatisierung und die Kommodifizierung von Wasser auf vielen Ebenen bekämpfen.
Gibt es bestimmte Erfolgsgeschichten oder innovative Ansätze aus verschiedenen Teilen der Welt, die Sie beim Einsatz für Wassergerechtigkeit besonders inspirierend finden?
Ja, ich denke, die Schweiz ist ein Land, welches sich sehr um ihr Wasser kümmert. Ich weiß, dass die Städte Zürich und Bern Wert darauf gelegt haben, dass man in den Seen und Flüssen schwimmen kann. Deshalb spreche ich oft über die Schweiz in Deutschland als ein weiteres gutes Beispiel für ein Land, das sich um sein Wasser kümmert. Ich schreibe auch über Beispiele in der ganzen Welt, die ganz andere Systeme haben. Ein weiteres Beispiel ist von zwei Städten an der Mündung des Mary-Darwin-Flusses in Australien, wo dem Mary-Darwin-Fluss das Wasser ausgegangen ist. Die eine Stadt hat eine umfassende Renaturierung durchgeführt, die teuer und umweltschädlich ist. Und die andere Stadt hat gesagt, nein, wir gehen mit der Natur und haben dieses ganze Feuchtgebiet gebaut und ihr Wasser geschützt und mehr Bäume gepflanzt. Und sie haben nicht nur das Wasser zurückgebracht, sondern auch die Natur. Es gibt also wunderbare Beispiele auf der ganzen Welt, wo Gemeinden und Regierungen zusammengearbeitet haben, um die Zukunft zu schützen. Wir haben einen Umwelthelden in unserem Land, David Suzuki, und er sagt, dass die Natur freundlicher zu uns sein wird, wenn wir aufhören, ihr zu schaden. denn wir haben die Natur als selbstverständlich angesehen und das ist ein Teil des Problems. Je moderner wir in unserer Gesellschaft werden, je industrialisierter wir werden, je mehr Dinge wir haben, je mehr Autos wir haben, je mehr Technologien, desto mehr neigen wir dazu, die Natur als Ressource zu betrachten, anstatt zu sagen, nein, die Natur und das Wasser geben uns das Leben und wir müssen anfangen, uns an die Natur anzupassen und nicht zu sagen, die Natur muss sich an uns anpassen. Wenn ich also sehe, wie immer wie mehr überflutet wird und in der Natur Feuer ausbricht, wehrt sich die Natur. Es ist, als würde die Natur sagen, ihr seid nicht der Boss, ihr könnt uns nicht kontrollieren. Wir müssen anders mit der Natur leben. Das ist das ganze Verständnis von Pflegen und Wiederherstellen der biologischen Vielfalt und der Erlaubnis, dass die Natur zurückkehren kann. Es gibt viele Sachen, die mich im Moment hoffnungsvoll stimmen, weil ich sehe, dass die Regierung und die führenden Politiker und sogar die Leiter von Kooperationen zusammenkommen und sagen, wir müssen die Natur wiederherstellen, wir müssen neue Bäume pflanzen und so weiter. Ich glaube also, dass es ein Umdenken in unseren Köpfen gibt und ich denke, das ist eine wirklich positive Sache.
Sie sind auch Autor und Mitautor mehrerer einflussreicher Bücher, darunter das Buch Still Hopeful. Zu Beginn des Buches haben Sie erklärt, warum Sie dieses Buch schreiben wollen. Ich fand das eine sehr berührende Geschichte. Können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, warum Sie mit dem Schreiben dieses Buches begonnen haben?
Es war kurz vor Covid. Es war ein schöner Juniabend. Wir waren in einer Stadt in Ottawa und in einer großen alten Kirche gab es eine große Veranstaltung zur Klimakrise. Und einige berühmte Redner waren vor Ort und die Kirche war absolut voll. Es waren viele Leute da und auch viele junge Leute, einschließlich meiner damals 16-jährigen Enkelin Eleanor. Ich fand die Redner zu negativ. Einer nach dem anderen stand auf und sagte die schlimmsten Dinge über die Zukunft, das Ende des Planeten. Und ich konnte sehen, wie die jungen Leute im Publikum dachten, oh mein Gott, das ist alles so furchtbar. Als ich mich zu Wort meldete, begann ich über Hoffnung zu sprechen. Über unser Blue Community Projekt, über die Notwendigkeit zu handeln und über das, was eine wunderbare Person weise Hoffnung nennt. Das bedeutet, nicht dumm zu sein und zu denken, dass es kein Problem gibt, sondern zu verstehen, dass wir zwar Probleme haben, aber dass es viel zu tun gibt und es nicht hoffnungslos ist. Was mich wirklich beunruhigt, ist, dass junge Menschen diese Botschaft bekommen. Es ist eine schreckliche Botschaft, die unseren jungen Generationen angetan wird. Im Anschluss gab es sehr viele Diskussionen, weil die Leute gesagt haben, dass ich nicht die Wahrheit darüber sage, wie schlimm die Dinge wirklich sind. Und ich habe mich dagegen gewehrt, denn das stimmt nicht. Ich habe viele Bücher darüber geschrieben, wie schlimm die Situation ist. Nachdem das vorbei war, kam meine Tochter mit einigen ihrer Freundinnen und eine von ihnen war in Tränen aufgelöst und sagte, «Wenn du nicht über Hoffnung gesprochen hättest, würde ich nicht glauben, dass ich jemals wieder zu so einer Veranstaltung zurückkehren würde. Ich war so erschüttert von den Rednern vor ihnen.» Als ich an diesem Abend nach Hause ging, dachte ich, ich muss über Hoffnung schreiben. Ich muss darüber schreiben, wie man eine Bewegung aufbaut, ohne zu denken, dass man der Mittelpunkt von allem ist und verstehen, dass man manchmal gewinnt und manchmal nicht gewinnt. Aber man darf nicht aufgeben. Und man muss freundlich zu sich selbst sein und freundlich zu anderen, aber man muss immer weitermachen. In dem Buch spreche ich über den Unterschied zwischen Hoffnung und Verzweiflung, weil ich denke, dass es gut ist, Trauer zu haben, wenn man das Problem versteht, das gerade passiert, insbesondere das Problem des Krieges, das jetzt überall in der Welt passiert. Es gibt eine Menge Trauer. Aber Verzweiflung ist etwas anderes. Verzweiflung ist eine Sackgasse. Trauer kann zu Taten anregen und in Aktion treten lassen. Aber Verzweiflung führt einen Wandersinn in eine Sackgasse. Meine Definition von Hoffnung ist das Festhalten und Beschützen von allem, was gut ist, für zukünftige Generationen und den Planeten. Auch wenn man das Ergebnis nicht kontrollieren kann. Aber man muss trotzdem etwas tun und ein gewisses Vertrauen haben, dass andere Menschen dasselbe tun. Wenn man all die wunderbaren Dinge, die auf der Welt geschehen, nicht kennt, muss man daran glauben, dass es andere Menschen gibt, die genauso denken wie man selbst und dass sie tun, was sie tun können, auf eine Art und Weise, von der man nicht einmal weiß.
Was raten Sie jungen Aktivisten, die sich für Wasserfragen und ökologische Nachhaltigkeit engagieren, mit Blick auf die nächste Generation von Führungskräften und Fürsprechern?
Finde deinen Weg. Finde einen Weg, der sich für dich gut anfühlt. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, habe ich nie wirklich für etwas gearbeitet, das schon existierte. Ich war immer die Erste oder habe etwas erschaffen. Also such nicht nach dem bequemen Weg und geh davon aus, dass es nur A, B und C gibt, wo ihr automatisch in eine Kiste gesteckt werdet. Seid ein Aktivist und kümmere dich darum. Denke darüber nach, wie dieses schöne Zitat es sagt. Du bist ein wildes und wunderschönes Leben. Was willst du damit anfangen? Sich für Gerechtigkeit und den Schutz von Mutter Erde zu engagieren, ist absolut eine Lebensentscheidung, die man trifft. Egal, was du tagsüber machst, um den Lebensunterhalt für deine Familie zu verdienen, man kann sich trotzdem kümmern und etwas tun. Und die Botschaft, die ich jungen Menschen mit auf den Weg geben möchte, ist, sich zu engagieren. Herauszufinden, wer sonst noch diese Art von Arbeit macht. Umgebt euch mit Menschen, die sich engagieren. Bringt Positivität in euer Leben, atmet tief durch und sagt, das Leben eines Aktivisten ist das beste Leben. Du stehst morgens auf und kümmerst dich um andere Dinge als um dich und das Geld. Und das ist wirklich wichtig. Ich glaube sogar, dass es wichtig für deine Gesundheit ist. Ich habe keine Beweise dafür, aber ich glaube es.
Ich habe in einem Interview mit dem Nobelpreisträger gehört, dass sie seit einigen Monaten jedes Wochenende in einer Hütte im Wald verbringen, ohne Zugang zum Internet. Gab es einen bestimmten Grund dafür, in die Stille zu gehen?
Ich denke, viele von uns müssen ab und zu das Netz verlassen. Viele denken, dass Menschen in meinem Alter unwissend sind in Bezug auf Technologie. Aber das stimmt nicht. Wir sind genauso süchtig wie Menschen in deinem Alter. Zumindest bin ich es. Deshalb ist es wirklich wichtig, manchmal zur Natur zurückzukehren und unsere Beziehung zur Natur wieder zu vertiefen. Die Japaner nennen es Zwangsbaden, sich in einem alten Wald aufzuhalten, um sich wieder mit Mutter Erde zu verbinden. Es ist sehr wichtig. Bis ich mich politisch mit dem Thema Wasser beschäftigt habe, habe ich nie über Wasser nachgedacht. Es war einfach etwas, das aus dem Wasserhahn und später aus der Flasche kam. Meine Beziehung zum Wasser hat sich grundlegend geändert und ich habe verstanden, wie wichtig es ist und wie lebensspendend es ist und wie schrecklich es ist, es nicht zu haben. Denn ich war an vielen Orten auf der Welt, wo die Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. So habe ich eine Art spirituelle Beziehung zum Wasser und zu der Natur aufgebaut und ich mache mir Sorgen um junge Menschen, die in einer Großstadt aufwachsen und nie mit der Natur in Berührung kommen und nicht sehen, wie die Pflanzen im Frühling wachsen. Es ist also sehr wichtig, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren.
Was möchten Sie vor allem jungen Menschen auf den Weg geben? Wie sie für ihre Zukunft optimistisch bleiben können und wie sie aktiv werden und wirklich etwas tun können?
Das Leben ist ein Geschenk. Leben ist Freude. Das Leben ist ein Privileg. Und nehmt es an und setzt euch für etwas ein und werdet Aktivisten und kümmert euch. Und ich schwöre euch, ich spreche zu allen jungen Menschen, ich verspreche euch, ihr könnt einen Unterschied machen. Und es ist wundervoll, wenn du etwas bewirken kannst. Es ist wunderbar, wenn man weiß, dass man für etwas gearbeitet und gekämpft hat und dass man etwas verändert hat. Bei der Förderung unserer kleinen menschlichen Familie und bei der Arbeit in der Welt. Es ist ein wunderbares Gefühl. Also lass dich nicht überwältigen. Wir können diese Probleme, die wir in unserer Welt haben, lösen. Sie sind alle von Menschen gemacht. Wenn die Menschen die Probleme machen können, können wir auch die Lösungen machen. Und wir wollen Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Es ist also wirklich wichtig, morgens aufzustehen, tief durchzuatmen, dankbar für das Leben zu sein und hinauszugehen und zu helfen, die Welt besser zu machen.